ARD.
Da begrüßt Sie Jochen Marmit an diesem Sonntag. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Heute haben wir einen Blick auf unser aller Zukunft, auf unsere Kinder. Und selbst wenn Sie keine haben, ist dieser Blick relevant, denn wer wird unsere Rente zahlen? Wer wird uns pflegen, unser Land weiter gestalten? Oder vielleicht auch ein wenig spöttisch bemerkt, sei nett zu deinen Kindern, denn sie suchen dein Altersheim aus. Aber ganz im Ernst, Deutschland steht an einem Wendepunkt. Die geburtenstarken Jahrgänge, sie kommen ins Rentenalter. Und die damit einhergehenden demografischen Veränderungen stellen das Land vor ungeahnte Herausforderungen. Doch die junge Generation, sie ist eine Minderheit in unserem Land, deren Lebensqualität geprägt ist von Bildungsungleichheit, Dauerkrise und dem stetigen Gefühl, politisch und gesellschaftlich übersehen zu werden. Das sagen die Soziologen Aladin El Mafalani, Klaus-Peter Strohmeier und der Politikwissenschaftler Sebastian Kurtenbach. Die haben jetzt ein Buch vorgelegt, in dem sie zu einem strikten Umdenken auffordern. Kinder müssen aus ihrer Außenseiterposition ins Zentrum gerückt werden. Nicht nur als moralische Verpflichtung, sondern als essentielle Notwendigkeit für eine lebenswerte Zukunft. Sebastian Kurtenbach ist heute stellvertretend für die drei Autoren zu Gast und in Münster zugeschaltet. Einen schönen guten Morgen, Herr Kurtenbach.
Guten Morgen.
Schauen wir doch mal zunächst auf die Zahlen. Was sagen die uns? 2:1 ist da ein Spielstand aktuell. Rentner, Neugeborene.
Genau, also man kann sich das ziemlich einfach merken. Es gibt doppelt so viele 60-Jährige wie 6-Jährige in diesem Land. Und das wird sich weiter fortschreiben. Das heißt, in 10 Jahren gibt es auch doppelt so viele 70-Jährige dann, wie dann auch geboren werden, weil die Jahrgänge einfach, die Babyboomer-Jahrgänge so groß sind. Und das ist ein Verhältnis, was sich auf Dauer erst einmal so fortsetzen wird, weil die Geburtenrate schon lange eben unter 2 ist, also unter dem, wie sich eine Elterngeneration ersetzt. Und so wird es auch auf Dauer dazu bleiben, dass es mehr Ältere gibt als Jüngere. Darauf müssen wir uns einstellen.
Seit 1972 haben wir diese Schieflage, so schreiben Sie in Ihrem Buch. Das heißt, eine Verschiebung, die ja schon seit langen Jahren absehbar ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, machen wir mehr Kinder, lösen wir das Problem.
Klingt einfach, ne? Ist aber nicht einfach. Also stellen wir uns das mal vor, wir würden jetzt viel mehr Kinder bekommen. Also die Geburtenrate würde sprunghaft ansteigen. Erstens ist das politisch noch nie gelungen, das anzureizen. Aber selbst wenn das jetzt passieren würde, wäre das problematisch. Wir haben heute schon nicht genügend Kita-Plätze. Wir haben heute schon nicht genügend Schulplätze in Deutschland. Und dann würde auch noch Folgendes passieren. Eltern, häufig Mütter, aber nicht immer, gehen dann für ein Jahr etwa aus dem Berufsleben raus. Und wir haben ja jetzt schon Arbeitskräftemangel. Nicht nur Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel. Also das würde zu richtig großen Problemen führen. Und die positiven Effekte würden sich etwa erst in 2 Jahrzehnten auszahlen. Mhm. Jetzt gehen aber ganz viele in Rente, die geburtenstarken Jahrgänge, die in den 60er Jahren geboren worden sind, die sogenannten Babyboomer, die gehen jetzt in Rente. Sodass, wenn wir jetzt ganz viele Kinder bekommen würden, viele Leute ausfallen würden, ein System in der Kinderbetreuung, was heute schon unzureichend ist, noch weiter belastet würde, noch mehr Personal bräuchte, in einer Zeit, wo immer weniger Leute einzahlen in die Sozialkassen. Das können wir uns eigentlich nicht leisten. Es gibt aber eine andere Lösung. Die ist nicht einfacher, aber eine andere Lösung. Die ist aber anstrengender.
Und das erzählen Sie uns die andere Lösung.
Genau. Das heißt, die Kinder, die wir haben, die wenigen Kinder, die wir haben, die mal zu fördern. Und jetzt gucken wir uns alle mal übers Radio in die Augen und wir müssen mal feststellen, das machen wir nicht. Obwohl es so wenige Kinder sind wie nie zuvor. Wir auf der anderen Seite eigentlich auch relativ viel Geld im Bildungssystem ausgeben, wenn wir uns das Personal alleine anschauen, die Personalausgaben alleine anschauen. Aber das, was am Ende dabei rauskommt, schlägt sich nicht nieder in Wohlbefinden von Kindern. Wir haben wirklich problematische Entwicklungen, wenn wir uns die PISA-Studien anschauen. Also so richtig gut machen wir es offenbar nicht. Da kann man aber etwas dran ändern, um eine Investition in die Zukunft dieser Gesellschaft vorzunehmen. Denn die Kinder, die heute in Kitas oder Grundschulen sind, die erleben noch das Jahr 2100. Das heißt, die Investitionen, die wir jetzt in die nachkommende Generation machen, die zahlen sich auch lange aus.
Wir sind im Jahr 2025, sprechen mit Sebastian Kurtenbach über Kinder, Minderheit ohne Schutz, aufwachsen in der alternden Gesellschaft, so heißt Ihr Buch. Wir haben also schon gehört, wir haben praktisch einen Rentnerreichtum und einen Fach- und Arbeitskräftemangel. Und Kinder sind eine Minderheit, die einen ganz besonderen Schutz brauchen. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angedeutet. Warum extra schützen? Das klingt ja erstmal so, als ob sie gefährdet wären. Sie meinen damit aber auch ein bisschen was anderes.
Genau, Kinder werden in der alternden Gesellschaft schnell übersehen. Wir können es jetzt einfach machen und auch beispielsweise auf die Corona-Zeit gucken. Kinder waren und Jugendliche waren eine Gruppe mit relativ geringem Risiko, schwer zu erkranken. Aber es war die Gruppe neben den in stationär untergebrachten Hochaltrigen, die krassesten Einschränkungen hatte. Und das konnte man akzeptieren. Ich sage immer das Beispiel, auch wenn ich mir da nicht immer Freunde mitmache. Wir haben es gesellschaftlich akzeptiert, dass die Bundesliga den Spielbetrieb aufgenommen hat, bevor wir Kitas wieder aufgemacht haben. Und das war gesellschaftlich akzeptiert. Das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass in einer alternden Gesellschaft eine Gruppe aus dem Fokus geraten ist, nämlich Kinder. Und das ist ein systematisches Problem. Das können wir in ganz vielen Feldern nachzeichnen. Die Rentendebatte beispielsweise, die jetzt sich so ganz zart anfängt zu entwickeln, da werden Kinder, wie geht es eigentlich Kindern, diejenigen, die jetzt im Bildungssystem sind, überhaupt gar nicht mitbedacht. Was bedeutet das eigentlich? Was würde eine Rentenreform beispielsweise für Kinder bedeuten? Diese Fragen stellen wir gar nicht erst.
Sebastian Kurtenbach, heute zu Gast bei Fragen an den Autor hier auf SR Kultur. Sie können gerne Ihre Fragen stellen. Jürgen Bust aus St. Ingbert hat das schon getan und würde ganz gerne von Ihnen, Herr Kurtenbach, wissen, warum werden bei uns viel zu wenig Mittel für Sprachförderung und entsprechende Maßnahmen zum Nachteilsausgleich aufgewendet? Andere Staaten, so schreibt er, stehen da besser. In vielen Ländern ist die Förderung von Kultur und damit vielleicht auch die Sprachförderung, die er meint, nachfragt, als Staatsziel in der Verfassung verankert, bei uns nicht.
Genau, also wir müssen uns mal anschauen, wie wir das eigentlich genau machen. Also es gibt Variationen zwischen Bundesländern. Also wie wir das genau machen. Wir nehmen das als Zusatzaufgabe in Schule rein, häufig, wenn wir jetzt über Kinder reden. Ne? Und wenn wir uns dann anschauen, die Zusatzaufgaben, die Schulen in den letzten 2 Jahrzehnten übernommen haben, dann ist das enorm. Zudem müssen wir auch sagen, Schule heute ist ganz anders als Schule früher war. Also ich bin 38, ich kann mich noch ganz gut an meine Schulzeit erinnern. Das hat wenig damit zu tun, wie Schule heute ist. Es ist nämlich, Schule heute ist viel stärker geprägt von Diversität und sprachlicher Vielfalt. Und die ist in relativ kurzer Zeit sehr stark angestiegen durch Zuwanderung. Aber das System ist nicht in die Lage versetzt worden, das Schulsystem ist nicht in die Lage versetzt worden, produktiv mit dieser Diversität umzugehen. Das heißt, auch mit der Sprachenvielfalt produktiv umzugehen. Und das heißt, das ist einfach nur als eine weitere Zusatzaufgabe neben Gesundheitsförderung, neben Demokratieförderung, neben Umweltförderung und so weiter, als weiterer Aspekt dazugekommen. Und das unterschätzt die Aufgabe. Man muss aber auch sagen, je diverser sprachlich diverser eine Gruppe ist, desto eher bildet sich etwas raus, was sich Lingua Franca nennt, also eine Mainstream-Sprache. Und die ist tatsächlich aber Deutsch. Das ist schon der Fall, aber in schriftlicher Form häufig noch unzureichend. Da muss man halt gegensteuern, aber man muss auch sagen, das geht halt in ein System rein, ins Schulsystem rein, so denken wir das im Moment, was durchaus unter Druck steht.
Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch über genau diese Veränderungen. Da schauen wir vielleicht nochmal auf die Zahlen. Wenn man Kinder als Minderheit bezeichnet, dann bedeutet das ja in vielen Bereichen, dass sie unterrepräsentiert sind und natürlich auch, Sie haben vorhin die Corona-pandemischen Maßnahmen angesprochen, keine Lobby eigentlich haben, um ihre Stimme hören zu lassen. Man hätte ja vielleicht auch mal die Kinder fragen können, was sie davon halten, dass sie nicht mehr in die Schule gehen dürfen. Und so weiter und so fort. Also es gibt ein ganz klares Missverhältnis, da haben wir vorhin schon ein paar Zahlen gehört. Wie sieht es nun aus mit dieser neuen Situation in unserem Land durch die Zuwanderung? Wir haben eine ganz neue Mischung, das entnehme ich Ihrem Buch, was die Anzahl angeht von Kindern, die aus anderen Ländern zu uns gekommen sind und in der Nachfolgegeneration schon bei uns leben. Wie ist da das Verhältnis? Was müssen wir uns da eigentlich klar machen?
Also wenn wir uns mal den historischen Abriss ein bisschen ansehen, dann hatten wir es ja damit zu tun, dass wir lange Gastarbeiterzuwanderung in Westdeutschland hatten. Es waren aber wenige Gruppen. Und das hat sich, das waren dann zum Beispiel Menschen aus der Türkei, aus Italien, aus Griechenland. Es war relativ übersichtlich. Und mit der europäischen Integration osteuropäischer Staaten, aber eben auch mit Kriegen im Nahen Osten, sind sehr viel mehr Gruppen praktisch in Deutschland jetzt beheimatet, Herkunftsgruppen in Deutschland beheimatet. Und die machen eine ganz neue Mischung aus. Das nennt sich Superdiversität. Das ist so ein Fachausdruck. Das heißt nicht nur, es gibt Migranten, Nicht-Migranten, sondern die kleine Gruppe von Kindern ist heute extrem divers. Und das macht sich an sprachlicher Vielfalt klar, das macht sich an herkunftsbezogener Vielfalt klar, religiöse Vielfalt, kulturelle Vielfalt. Und wenn Sie so etwas in einer durchschnittlichen Grundschulklasse in Saarbrücken einmal nachfragen, dann haben Sie also sowas wie Sprachenvielfalt, Religionsvielfalt und so weiter, dann ergibt sich ein Bild von Vielfalt, was um ein Vielfaches höher ist, das Ausmaß von Vielfalt und Heterogenität und auch Sprachkompetenzen, als es in einem durchschnittlichen DAX-Vorstand der Fall ist. Und das ist für Kinder total normal. Also die stellen auch gar nicht diese Fragen. Also warum sind es hier so viele Zugewanderten? Weil das für Kinder total normal ist. Ältere blicken da drauf mit dem dichotomen Verständnis von Migration, Nicht-Migration, das Hintergrund. Das hat aber mit der Lebensrealität von Kindern praktisch nichts zu tun.
Also diese Aufteilung zu sagen, es gibt Kinder mit und es gibt Kinder ohne Migrationshintergrund, ist einfach, kann man vergessen.
Genau, also für Kinder ist das keine relevante Kategorie. Für Politik, für Ältere total wichtig, weil wir keinen anderen Indikator haben, mit dem wir operieren, als eben Migrationshintergrund. Der unterschätzt aber die Vielfalt, mit der wir Kindheit heute erfassen müssen.
Sie hören SR Kultur mit Fragen an den Autor Sebastian Kurtenbach. Eine weitere Frage.
Kinder und alte Menschen haben in Deutschland keine Lobby. Das scheint mir der Grund zu sein, weshalb junge Paare kinderlos bleiben wollen, weil sie für ihre Kinder keine Zukunftsperspektive sehen. Unsere Politiker sind in dieser Beziehung sehr kurzsichtig, was Bildung und Erziehung angeht. Vielen Dank.
Ja, klares Statement von der Hörerin. Was sagen Sie dazu, Herr Kurtenbach?
Also die Gründe für Kinderlosigkeit sind total vielfältig, das muss man wirklich sagen. Aber die Hörerin hat dahingehend wirklich recht zu sagen, es gibt durchaus Rahmenbedingungen, die familienentlastend sein müssten. Ne? Und wenn die vorhanden sind, dann steigt auch durchaus die Bereitschaft oder die Idee, dass man eine Familie gründen kann. Das heißt nicht, dass dadurch die Geburtenrate extrem erhöht wird, aber es gibt zumindest mehr Sicherheit dabei. Und das ist dann beispielsweise die Klassiker, die wir auch alle kennen. Aber das, nur weil wir sie kennen, sind sie nicht falsch. Also sowas wie eine verlässliche Kita-Betreuung, eine Vereinbarkeit zwischen Familie und Beruf. Aber eben, und das darf man nicht unterschätzen, das ist ein Politikfeld, was wirklich unterschätzt wird in dem Bereich, sichere Wohnverhältnisse. Also kann ich für meine Familie ausreichenden und angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellen. All das sind Punkte, die in den letzten Jahren entsichert haben. Und wir müssen versuchen, diese Entsicherungen wieder zurückzudrehen. Das ist eine politische, aber nicht nur politische, sondern auch eine privatwirtschaftliche, also eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wenn wir diese Sicherheit wieder geben können, dann wird es auch dazu führen, dass es Familien besser geht, dass es Kindern besser geht und dass vielleicht auch das eine oder andere Paar sich eher dazu entscheidet, ein Kind mehr zu bekommen oder eine Familie zu gründen. Aber das wird trotz alledem die Geburtenrate nicht extrem nach oben treiben. Aber die Kinder, die wir haben, besser zu fördern.
Um diese Sicherheit für Familien zu geben, ist das eine Frage der politischen Rahmenhandlung, der finanziellen Unterstützung oder ist es auch irgendwo eine Frage, wie eigentlich auf Familie geblickt wird? Sie schreiben ja auch davon, dass im Endeffekt die Familienleistung noch draufkommt in der Freizeit, wenn es alles andere erledigt ist, der Job gemacht und alles geregelt, dann ist eben noch die Familienleistung, was man on top macht. Also man ist eigentlich permanent überlastet.
Genau, also das ist das, was uns ja auch Befragungen zeigen. Familien stehen komplett unter Stress. Das bedeutet nicht, dass Familien vor 20 Jahren nicht auch gestresst waren. Aber die Anforderungen sind sehr stark gestiegen. Man könnte Familien entlasten und Kinder fördern, indem man die Alltagsorte von Kindern besser gestaltet, als sie es heute sind. Und wenn wir uns jetzt mal nur mathematisch anschauen, wo verbringen Kinder eigentlich die meiste Zeit wach am Tag? Dann ist das nicht Familie, dann ist das Schule. Und wenn wir uns aber anschauen, wie Schule heute strukturiert ist, also Schule plus Ganztag heute strukturiert ist, dann ist das ein bisschen das Konzept, wie wir es noch vor 20 Jahren hatten, was da so passiert. Hm. Und es ist kein Ort von Kindheit, aber es sollte er sein, weil er rein zeittechnisch der Fall ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie das heute häufig läuft. In der dritten Klasse kann ein Kind nicht richtig lesen. Was passiert? Die Eltern werden zum Gespräch eingeladen, sagen, wir haben uns jetzt Mühe gegeben, ihrem Kind Lesen beizubringen, wir müssen weiterkommen im Stoff. Es gibt viele Kinder in der Klasse, sie sind jetzt dran. Kann man machen, wenn das Kind um 12 Uhr zu Hause ist und vielleicht auch eine erwachsene Person, häufig in der Vergangenheit die Mutter, zu Hause war und sich dann Vollzeit darum kümmern konnte. Heute funktioniert das nicht mehr. Die Kinder schon in der Grundschule sind häufig bis 16, 17 Uhr in der Betreuung. Und danach bleibt nur wirklich wenig Zeit, die man dann noch in der Familie verbringt. Und dann sollen die Defizite ausgeglichen werden, die Kinder vorher lange Zeit am Tag in einer Bildungsinstitution aufgebaut haben. Das kann nicht funktionieren. Das bedeutet aber, wir haben es in einer Logik, in einer Institution zu tun, die aus einer anderen Zeit kommt, die wir aber nicht reformiert haben. Aber diese zusätzliche Anforderung, bring deinem Kind Lesen bei, denk dran, nächstes Jahr gibt es die Empfehlung für die weiterführenden Schule, setzt ein Familiensystem natürlich krass unter Stress.
Der Lebensort dann Schule, nicht der Lernort? Wie kann der aufgebaut sein?
Ich würde sogar sagen, der Kindheitsort Schule. Ne? Das muss man sich klar machen. Da findet wirklich, im Klassenzimmer wird mehr Kindheit verbracht als im Kinderzimmer. Das muss man sich klar machen. Also, und wie könnte der aussehen? Im Moment ist er nicht besonders vielfältig. Es gibt Schulkonzepte, die sind mittlerweile etwas freier, aber insgesamt ist es immer noch sehr stark auf Wissensvermittlung ausgelegt auf der einen Seite und eine Betreuungsleistung, die sehr zum Teil sehr pädagogisch aufgebaut ist, im Sinne von Lernförderung im Nachmittagsbereich. Aber das ist ja nicht die Erfahrung von Gesellschaft, die Kinder machen. In den meisten Orten, wo Grundschulen liegen, gibt es auch Sportvereine, die klagen darüber, dass sie zu wenig Nachwuchs haben. Es gibt kulturelle Einrichtungen, es gibt soziale Einrichtungen, es gibt Ehrenamtler. Und warum das nicht alles miteinander zu verbinden, was vor Ort sowieso vorhanden ist? Also Schulen zu Mittelpunktsorten von Gesellschaft zu machen. Wenn uns das gelingen würde, wir nennen das im Buch Community-Zentren, wenn uns das gelingen würde, solche Ansätze umzusetzen, dass Schule sich nicht nur öffnet im Stadtteil gegenüber, sondern ein Ort wird, an dem Stadtteil stattfinden kann, wo Kinder in Kontakt kommen, vielleicht mit pensionierten Handwerksmeistern, die nochmal zeigen, wie ein Fahrradreifen geflickt wird, dass sie vielleicht auch Kontakt haben mit Menschen, die in der kulturellen Arbeit arbeiten oder auch in Kontakt kommen mit Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und das selbstverständlich und das jeden Tag, dann ist der Alltagsort viel, viel vielfältiger gestaltet, als das heute wäre. Und das wäre doch ein Fortschritt.
Sebastian Kurtenbach hier bei SR Kulturfragen an den Autor Kinder, Minderheit ohne Schutz, heute unser Thema. Das hat auch Ferdinand Bierbrauer aus Saarlouis. Vielen Dank dafür. Er sagt, Herr Kurtenbach, unser Land war noch nie eine kinderfreundliche Gesellschaft, hat sich jedoch vieles gebessert in Kitas und Schulen. So schreibt der Hörer. Er würde das an seinen drei Enkelkindern sehen. Neben all den Fragen, die sie stellen, ist es aber wichtig zu betonen, dass sie rauskommen. Zuerst in die Natur, dann in die Stadt und später ins Ausland.
Genau, also da hat der Hörer wirklich recht, also zu sagen, es ist dahingehend besser geworden, dass wir mehr Personal beispielsweise eingestellt haben. Nämlich, wir erinnern uns, im Jahr 2001, PISA-Schock. Was hat man gemacht? Die Bildungsrepublik ausgerufen, mehr in frühkindliche Bildung investiert und so weiter. Tatsächlich ist es dahingehend besser geworden, aber mit schlechteren Ergebnissen als vorher. Da weist der Hörer ja auch hin, ich habe es gerade auch nochmal versucht zu skizzieren, weil die Erfahrungen, die Kinder machen in den Bildungsorten, zu einseitig sind. Das heißt, wir müssen auch tatsächlich Aspekte wie kulturelle Bildung, wie umweltbezogene Bildung, soziale Bildung in Schulen abbilden. Und das gelingt nicht dadurch, dass wir mehr vom Gleichen machen, wie wir es heute tun, ne? Sondern wir müssen diese Orte öffnen, multiprofessionelle Teams unterbringen. Aber wir müssen uns auch klar machen, wie schlecht es um die Staatsfinanzen gestellt ist. Das heißt, einfach mehr Geld ins System reinzubringen, hilft zwar, ist aber in der Menge, wie wir es bräuchten, unrealistisch. Deswegen mit dem arbeiten, was vorhanden ist und nicht zu weit in die Ferne schweifen, sondern zu gucken, was in der Nachbarschaft da ist.
Greift das auch in die Ausbildung beispielsweise von Lehrerinnen und Lehrern?
Klar, also ich bin ja auch Privatdozent an der Ruhr-Universität Bochum und ich bilde mit Lehrkräfte aus, meistens im Sekundarbereich. Und das sind jetzt nicht fürchterlich viele, die bei mir in den Seminaren sind, aber so ein paar sind es immer. Mhm. Und ich frage die immer, was die so machen. Weil bei mir machen die Fachseminare, in den anderen haben die Didaktikseminare. Und ich frage immer, was die machen. Und dann ab und zu treffe ich mal ein paar Jahre später, treffe ich sie wieder und frage jetzt, wie das Arbeiten ist, also wie die Praxis ist. Und das hat relativ wenig miteinander zu tun. Mhm. Das heißt, wir bilden Lehrkräfte nicht adäquat darauf aus, was sie in der Praxis tatsächlich erwartet. Nämlich beispielsweise produktiv mit Vielfalt umzugehen. Wenn man Lehrkräfte fragt, wie gehst du mit Sprachenvielfalt um? Stellen die sich im Studium diese Frage nicht, weil die haben immer nur, das Kind kann kein Deutsch. Aber nicht, wie gehe ich mit Vielfalt um? Das ist aber eine andere Frage, die gestellt wird. Und wir müssen halt hinkommen, in allen Bereichen uns Kindheit heute anzuschauen, wie ist Kindheit heute strukturiert, welche Unterschiede gibt es zwischen Kindheiten, die sind nämlich frappierend, und wie können wir damit gut umgehen unter Beteiligung von Kindern. Und diese Fragen stellen wir gar nicht erst. Ich gebe Ihnen nochmal ein Beispiel, wie wenig Fragen wir uns eigentlich über Kindheit stellen. Ich habe ja eben schon gesagt, es wird heute wirklich viel Zeit in Bildungsinstitutionen verbracht. Viel mehr als die erwachsenen Zuhörerinnen und Zuhörer damals in Schulen verbracht haben, verbringen heute Kinder Zeit in Kitas und Schulen. Aber wir stellen uns gar nicht die Frage, wie geht's Kindern da eigentlich? Also die Institutionen stellen sich diese Frage nicht, weil sie das überhaupt nicht in ihrer DNA haben. Wenn wir uns aber klar machen, dass da viel Kindheit stattfindet, ist das eine relevante Frage.
Eine weitere Frage an Sebastian Kurtenbach.
Haben die Autoren sich Gedanken gemacht, wie sie die Alterssicherung der heutigen Kinder gewährleisten und eine drohende Rentenlücke abwenden wollen? Was sind Ihre Vorstellungen dazu?
Also das ist ja nicht Gegenstand des Buches. Im Gegenstand des Buches ist es ja erstmal zu fragen, wie geht es Kindern in der alternden Gesellschaft? Und das ist eine Frage, die wird auch noch sich lange fortschreiben, weil das Verhältnis von Älteren und Kindern sich jetzt nicht so krass ändern wird, auch in 20 Jahren nicht. Also wir müssen uns immer die Frage stellen, auch die Kinder, die jetzt geboren werden oder auch die Kinder in 10 Jahren geboren werden, wie geht es Kindern in der alternden Gesellschaft? Darum geht das Buch. Aber ich will mich nicht vor der Frage drücken, also was müssen wir tun Richtung Alterssicherung? Das ist nicht leicht. Irgendjemand wird Abstriche machen müssen. Wenn wir so weitermachen wie bislang, dann da kann man jetzt lange hin und her diskutieren, aber es wird der Fall sein, dass es dann auf die Lebensqualität der jüngeren Generation geht. Und zwar ganz massiv. Das heißt, dass diejenigen, die jetzt in Rente gehen oder in 10 Jahren in Rente gehen, wenn wir so weitermachen, praktisch auf den Schultern der ganz kleinen Generation leben werden. Das zahlenmäßige Verhältnis, das reicht einfach nicht aus, um das System, so wie es ist, heute vorzuschreiben. In der Politik heißt es immer, es müssen einfach alle Leute arbeiten und dann geht's. Das wird mathematisch so nicht mehr ganz einfach funktionieren. Da müssten wirklich alle Leute Vollzeit gut bezahlt arbeiten. Das sehe ich nicht. Also muss man wieder mit dem arbeiten, was man hat. Ich glaube, dass wir diese Dichotomie zwischen Arbeit und Ruhestand, da wo es geht, überdenken müssen. Also entweder Arbeit oder Ruhestand. Es gibt ja durchaus die Überlegungen, auch diejenigen, die wollen und können, im Alter etwas hinzuverdienen zu lassen, steuerfrei zur Rente. Da gibt es verschiedene Vorschläge, davon halte ich viel. Ich halte es auch bei denjenigen was davon, dass die in Jobs gearbeitet haben, die nicht körperlich so herausfordernd waren. Nicht jeder ist Maurer oder Dachdecker oder Pflegefachkraft gewesen, dass die auch länger arbeiten können. Klar, diejenigen, die es körperlich nicht können, darüber müssen wir nicht diskutieren, aber es gibt nicht nur Jobs, wo das der Fall ist. Wir müssen auch schauen, dass gerade Beamte gehen relativ früh in Pension, dass wir die Lebensarbeitszeit verlängert bekommen. Eben weil wir auch anerkennen müssen, dass die Zeit, die im Menschen im Alter gesund ist, auch wächst. Und da kommen wir nicht darum herum. Und ich weiß, es ist eine emotionale Debatte. Ich weiß, es ist eine kontroverse Debatte. Wir kommen trotz alledem nicht drum herum, uns diese Fragen in einer alternden Gesellschaft zu stellen.
Also um nochmal den Gedanken aufzugreifen, den der Hörer da gerade gestellt hat, dass die Kinder, die dann alles schultern müssen, die jetzt noch Kinder sind oder erst noch geboren werden, die machen sich noch gar keine Gedanken um das, was sie mal im Alter haben werden oder auch nicht. Sonst geht wirklich darum, jetzt zu schauen, auch wie Wolfgang Zapp das fragt, lässt sich ein Zusammenbruch des Systems aus Rente, Pflege und Krankenversicherung überhaupt noch verhindern?
Also wenn wir so weitermachen wie bislang, ne? So wie bislang, dann wird es ziemlich schwierig werden, das System so aufrechtzuerhalten, außer wir verschulden uns immer stärker dadurch. Oder bauen andere Bereiche sehr stark zurück, ne? Infrastrukturinvestitionen, Bildungsinvestitionen und so weiter. Dann gibt es noch die Vorschläge der kapitalgedeckten Zuschüsse für die Rentenversicherung. Das hätte man viel, viel früher anfangen müssen, dafür, dass sich das tatsächlich auszahlt. Also wir kommen um eine Reform nicht rum. Die vorhandenen Renten zurückzunehmen, das wird nicht funktionieren. Die Pensionen zurückzunehmen, die jetzt ausgezahlt werden, das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen uns mittelfristige Lösungen überlegen. Und da ist es tatsächlich schwierig, wenn wir uns klar machen, wie der Altersaufbau ist. Wir haben es nämlich auch nicht nur mit einer demografischen Schieflage zu tun, sondern auch mit einer demokratischen Schieflage. Der größte Anteil der Wählerinnen und Wähler ist über 55 Jahre alt. Und das sind diejenigen, die dann auch schon anfangen, also ab 55 schon sehr stark über Rente und Konzeption des Ruhestands nachzudenken. Und dass die Politik befürworten, die in Anführungsstrichen zu Kürzungen führt, ist schwierig denkbar. Aber dafür braucht es wirklich eine politische Kraft, und zwar parteiübergreifend, die das versucht anzugehen.
Also bei den Wählerinnen und Wählern sind, wie Sie schreiben, 14% nur unter 30.
Ja.
Das ist die andere Seite. Genau. Sie hören SR Kultur mit fragenden Autor Sebastian Kurtenbach. Eine weitere Frage.
Der Autor hat eben davon gesprochen, dass wir mehr als 5,5 Millionen Leute haben, die arbeitslos sind, beziehungsweise nicht arbeitslos, vor allen Dingen im Bürgergeld sind. Wenn wir Fachkräfte und Arbeitskräfte benötigen, warum fängt man nicht erst mal damit an, erstens die Anreize, in das Bürgergeld zu gehen, abzuschaffen und zweitens entsprechende Schulungskurse für diejenigen durchzuführen, und zwar verpflichtend, damit sie in Arbeit und Brot kommen und später auch dazu beitragen, dass einmal sie selbst eine Rente bekommen und zweitens die Leute, die demnächst in Rente gehen, mit versorgen.
Ja, also man macht das ja schon in also mit den Qualifikationsmaßnahmen und die abzeichnenden Reformen des Bürgergeldes hin zu einer Grundsicherung gehen ja auch genau in die Richtung, die Hörerin gesagt hat. Man muss sich aber auch die Verweildauer im Bürgergeld anschauen, also diejenigen, wie lange bezieht man eigentlich Leistung nach dem SGB II, also die sogenannten Langzeitarbeitslosen. Da ist die Zahl wesentlich geringer. Das muss man sich auch klar machen. Also Leute verbleiben gar nicht so lange im Bürgergeld, aber rutschen immer mal wieder rein, eben wegen gebrochenen Erwerbsbiografien. Aber die Verweildauer, also die Überlegung, dass wir 5,5 Millionen Arbeitslose haben, das sind immer die gleichen Menschen, das stimmt halt nicht.
Wäre es ein Faktor, der dennoch was ändern könnte?
Was meinen Sie genau?
Wenn man diese 5,5 Millionen so reduzieren könnte, dass alle in Arbeit wären, wäre natürlich ein Traum auch für alle, die arbeitssuchend sind. Aber würde das etwas an der Situation ändern, dass wir genügend Einzahler haben?
Also es würde natürlich ein Stück weit helfen, aber gucken wir uns mal die Zahlen an. Ne? Wir überweisen jedes Jahr etwa 127 Milliarden Euro, Tendenz steigend, jedes Jahr, als Steuerzuschuss in die beitragsfinanzierte Rentenversicherung. Das werden auch, wenn die 5 Millionen arbeiten, oder sagen wir 2,5 davon arbeiten, das wird dieses Defizit nicht ausgleichen. Also wir sind schon wirklich in einer strukturellen Schieflage. Ne? Wir geben jedes Jahr über 100 Milliarden Euro Steuerzuschuss aus, damit die Rente gesichert ist. Und da sind die Pensionen für Beamte noch gar nicht mit eingerechnet.
Eine weitere Frage an Sebastian Kurtenbach.
Glaubt der Autor, dass Eltern sich überfordert fühlen, Kinder zu bekommen, weil sie ihren Kindern materiell alles bieten möchten? Oder ist es der materielle Egoismus der Eltern, der sie daran hindert?
Also die Motivlagen, Kinder zu bekommen, sind so heterogen, dass Materialität nur eine von vielen Aspekten ist. Passt es in die Lebenslage, passt es in die Möglichkeiten, die man hat, wie stabil ist die Partnerschaft, wie stabil ist das Umfeld. Also es gibt gesundheitliche Gründe. Also die Heterogenität von Gründen, dass sich Paare für Kinder entscheiden, ist hoch. Deswegen würde ich es gar nicht unbedingt nur an einem Aspekt festmachen und da auch nicht zu viel materiellen Egoismus von Eltern unterstellen.
Aber das Leben, und kannst du ja vielleicht doch nochmal ansprechen, ist doch ein klein bisschen stressfreier, wenn man keine Kinder hat.
Es ist eine Zeit lang stressfreier, sicherlich. Aber das ist nicht unbedingt der Materialismus, den man sagt. Also ich kann mir nicht leisten, Kinder zu bekommen oder so. Es ist weder ein Phänomen, was wir in Deutschland noch, was wir in Europa noch, was wir global sehen. Also dann müsste es ja so sein, dass die reichsten Länder die meisten Kinder hätten. Oder auch, dass die wohlhabenden Gruppen in der Bevölkerung die meisten Kinder hätten. Aber wir sehen solche Zusammenhänge nicht.
Eine Frage von Inge Käufer. Vielen Dank aus Saarbrücken. Sie hat zugehört und sagt, schauen Sie doch einfach mal in die Kitas, welche Kinder dort sind und welche Anforderungen Erzieher und Erzieherinnen von Berufswegen ausfüllen müssen, sowohl in der Ausbildung als auch bei der Berufsausübung. Es hat sich im Laufe der Zeit viel geändert, schreibt sie, oder auch Schulen im Saarland. Viele Verträge dort sind befristet, viele Lehrer wandern dann nach Rheinland-Pfalz, wo sie mehr verdienen und so weiter und so fort. Und dann noch die Forderungen der Eltern, die gestellt werden, nicht nur der Helikoptereltern, sondern auch anderer. Die Hörerin, ich vermute, die Zustände in all diesen Einrichtungen, wir haben es vorhin schon mal angesprochen, das ist ein schwieriges Umfeld und nicht gerade reizvoll, vielleicht auch, um einen Job dort ausüben zu wollen in der Zukunft.
Genau, also das ist ja diese Überforderung des Systems Schule, die ich eben versucht hatte anzusprechen. Nämlich, Schule muss heute so viele Dinge erledigen, und das heißt, Schule heißt dann auch Lehrer, ne? Dass der Job wirklich stressig ist. Ich rede im Moment viel mit Lehrern und auch mit Schulleitungen. Und für Schulleitungen beispielsweise ist das mit das Stressigste, was sie machen müssen, ist einen Stundenplan aufstellen am Anfang des Schuljahres. Weil sie gar nicht wissen, ob sie genug Personal haben, ob das Personal das Schuljahr über an der Schule verbleibt und so weiter. Schule alleine, so wie sie jetzt ist, ist mit den Anforderungen offensichtlich alleingelassen und überfordert oder nicht adäquat ausgestattet. Und nochmal, mehr vom Gleichen führt offensichtlich nicht zu besseren Ergebnissen, sondern wir brauchen auch, Schule braucht Verbündete. Das sind aber nicht unbedingt nur Lehrkräfte. Das können Sozialarbeiter sein, Schulpsychologen, Gesundheitsfachkräfte, aber eben auch ehrenamtlich engagierte Honorarkräfte aus ganz anderen Bereichen, um eine Heterogenität herzustellen, damit Lehrer das tun, wofür wir sie eigentlich ausbilden, nämlich das zu tun, was wir als guten Unterricht meinen, zu klassifizieren. Das sollen sie tun. Und dieses Ganze drumherum sollen diejenigen machen, die das auch können.
Eberhard Merck aus Köln, vielen Dank für die Mail, weist darauf hin, das Kernsystem Eltern bzw. Familie gehört untrennbar dazu, wenn man versucht, Kinder, deren Verhalten wäre immer ausgeprägt, zu analysieren. Und er sagt, Eltern hätten kaum noch Zeit für eine Art Vorbildfunktion. Statt dass die Kinder im Fokus stehen, sollte das System Familie als natürlicher Schutzraum wieder mehr Beachtung finden. Und stellt die Frage, wie sieht der Autor das System Familie in der heutigen Zeit?
Also wir sehen, dass die Zeit, die mit den Kindern verbracht wird, heute mit viel mehr Aufmerksamkeit gegenüber Kindern verbracht wird. Also das, was man Quality Time nennt. Das steigt. Aber nicht in allen Familien. Wir haben eine sehr hohe Heterogenität, wie Kindheit eigentlich aussieht. Wir nennen das fragmentierte Kindheiten, und Kinder wachsen eben in sehr unterschiedlichen Familien auf, unterschiedliche Nachbarschaften, gehen in sehr unterschiedliche Schulen, haben sehr unterschiedlichen Zugang zu Vereinen, aber eben auch zu Vorbildern außerhalb der Familie. Und wenn man das System Familie tatsächlich richtig stärken wollen würde, dann heißt es, dass Familien auch tatsächlich systematisch entlastet würden. Nämlich, dass sie dann nicht eine Art Ausgleichsfunktion für das übernehmen müssen, was Schulen nicht leisten können. Dass wir aber auch im Arbeitsmarkt Möglichkeiten geben von flexibilisierten Arbeitszeiten, dass man sich dann auch tatsächlich die Zeit nehmen kann für die Kinder, wenn die Kinder gerade nicht in Bildungsinstitutionen sind.
Mhm. Welche Rolle spielt dabei, Sie schreiben ja auch darüber, die Siedlungsstruktur, was so dieses Gesamte der fragmentierten Kindheiten angeht, also die Wohnungssituation?
Also wir gehen immer davon aus, dass es so eine Kindheit gibt, ne? Eine Standardkindheit, an der können wir uns irgendwie orientieren und dafür braucht es eine Schule, die so aussehen muss und eine Vereinsstruktur und so weiter, aber das ist halt überhaupt nicht der Fall. Schon in Saarbrücken, wenn man uns Saarbrücken anschaut, gibt es sehr unterschiedliche Stadtteile, die auch sehr unterschiedlich strukturiert sind. Und dann gibt es noch Stadt-Land-Unterschiede und auch Land-Land-Unterschiede. Also wir müssen uns anschauen, welche Ressourcen gibt es eigentlich vor Ort, welche Belastungen gibt es eigentlich vor Ort und wie können wir mit der jeweiligen Situation gut umgehen. Und ich will auch davor warnen, so einen Stadt-Land-Unterschied aufzumachen. Also gute Kindheit auf dem Land, schlechte Kindheit in der Stadt, das ist nicht wahr. Auch Kinder, wir haben im Münsterland, im wohlhabenden Münsterland mal eine Studie gemacht zur Frage, wie geht es eigentlich von Armut bedrohten Familien in einer so wohlhabenden Region? Und denen geht es ziemlich, ziemlich schlecht. Die ziehen sich nämlich zurück, die isolieren sich selbst, die nehmen sich raus, die werden unsichtbar, weil sie eben kaum Unterstützungsinstitutionen, also Beratungseinrichtungen, Treffpunkte und so weiter haben, wie sie es in urbanen Zentren haben. Und davon sind eben auch von Armut bedrohte Kinder berührt. Und 2/3 aller Kinder wohnen in ländlichen Räumen, beziehungsweise nicht in Großstädten. Und darüber wissen wir relativ wenig. Aber das Wenige, was wir wissen, ist, dass gerade dann Kinderarmut in Landkreisen häufig übersehen und unsichtbar gemacht wird.
Sebastian Kurtenbach, heute zu Gast bei SR Kultur, Fragen an den Autor.
Also, ich hätte die Frage, was die Autoren von einer Zeitenwende zugunsten der Kinder und Kinderrechte halten, entgegen Zeitenwende für Kriegstüchtigkeit. Da könnten wir die Milliarden, die für Rüstung und Krieg verwendet werden sollen, sinnvoller einrichten für marode Schwimmbäder, für marode Schulen, für Kita-Einrichtungen und so weiter und so fort. Ich wäre für eine Zeitenwende für Kinder. Wie sehen die Autoren das?
Also der Begriff Zeitenwende intendiert ja mehr als Geld, er intendiert einen Kulturwandel und den brauchen wir tatsächlich. Also das muss man wirklich sagen, wir müssen Kinder in den Mittelpunkt stellen, wenn wir die Zukunftsfähigkeit dieses Landes erhalten wollen. Und was braucht es dafür? Es braucht erstens die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz. Das kann man sagen, wozu, vor dem Gesetz sind doch alle Menschen gleich und so weiter. Aber wir haben es auch damit, wir beobachten hier historisch auch, dass es notwendig war, Frauenrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. Deswegen plädieren wir auch dafür zu sagen, wir sollten auch den Minderheitenschutz von Kindern dadurch fördern, dass wir Kinderrechte ins Grundgesetz mit aufnehmen. Eine Sache. Die zweite Sache: Wir hören Kindern und Jugendlichen überhaupt nicht richtig zu. Wir haben nämlich gar nicht die Struktur, das zu tun. Kinder mal was zu fragen, mal die Perspektive von Jugendlichen tatsächlich aufzunehmen. Wir machen das punktuell, projektförmig, dann, wenn es uns passt. Aber strukturell haben wir dieses Format gar nicht. Und deswegen ist eine Idee, die wir im Buch haben, sogenannte Zukunftsräte. Also die Idee kommt nicht von uns, sondern da gibt es Juristinnen und Juristen, die das vorantreiben. Sogenannte Zukunftsräte einzurichten. Das meint, dass neben einem Parlament oder einem Stadtrat oder einem Kreistag es eine Gruppe von jungen Menschen gibt, unter 35, ab 10 Jahren, die das Recht haben, für alle anstehenden Entscheidungen eine Art Statement abzugeben, wie sie das sehen. Und das beschlussfassende Gremium, also Parlament oder Stadtrat oder Kreistag, muss sich öffentlich dazu erklären. Die können sagen, wir machen das alles ganz anders. Aber sie müssten sich einmal mit der Perspektive junger Menschen auseinandersetzen. Einmal zuhören. Einmal darüber nachdenken, wie junge Leute das sehen. Und ich glaube, dann würden viele Entscheidungen anders fallen. Weil wenn wir uns anschauen, wer ist eigentlich in Räten, wer ist in Parlamenten, dann sind das noch ältere Leute als der Durchschnitt der Bevölkerung. Die haben häufig gar keine Idee darüber, was junge Leute tatsächlich denken, meinen, zu gewissen Sachverhalten oder anstehenden Fragen. Und wir haben überhaupt nicht die Struktur, jungen Leuten zuzuhören. Und das wäre ein Mechanismus, wie wir das zumindest garantieren können.
Anne aus Nalbach hat gerade geschrieben. Vielen Dank dafür, Anne Nierenberg. Und jetzt ist die Nachricht gerade weggehuscht hier auf meinem Bildschirm. Muss man nochmal kurz draufklicken, damit ich das auch richtig vorlese. Sie schreibt, ist ja schlimm, in welche Richtung das Gespräch driftet. Kinder als Mittel zum Zweck. Kinder bedeuten doch auch Gemeinschaft. Das Erleben von Emotionen und Inspiration machen das Leben zum Erleben als Bereicherung und nicht nur als Last. Wie erreichen wir ein Umdenken?
Also uns geht es ja im Buch vor allem darum, dass die Situation von Kindheit heute zu klarzumachen. Wie geht es Kindern in der alternden Gesellschaft? Und wir müssen sagen, sie sind in einer prekären Situation. Wir müssen etwas daran ändern. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man es dahingehend, dass es Kindern besser geht in dieser Gesellschaft, das heißt Familien entlasten, das heißt Kinder wirklich in den Mittelpunkt zu stellen, überall mitzudenken, wo sie mitgedacht werden sollten. Das sind fast alle Felder. Und eben auch Kinder systematisch zu fragen. Und dann ergibt sich eben auch die Ressourcen, die die Hörerin kritisch angemerkt hat, also tatsächlich Kinder auch als Teil von Gemeinschaft mitzuerleben. Und davon profitieren Kinder. Deswegen die Alltagsorte von Kindern anders zu strukturieren, als sie heute sind. Tatsächlich nicht als abgeschottete Sonderumwelten, wie wir heute Bildungsinstitutionen denken, sondern als gesellschaftliche Mittelpunktsorte.
Abgeschottete Sonderumwelten, das ist auch ein schönes Begriffspaar. Aber das nur am Rande. Sebastian Kurtenbach, Kinder, Minderheit ohne Schutz. Eine weitere Frage.
Ja, solange wir Kinder nicht als Reichtum begreifen, sondern immer nur als Kostenfaktor handeln, können wir ihnen eigentlich gar nicht gerecht werden. Und ich finde, dass es eine gesellschaftliche Herausforderung bedarf und auch ein Umdenken, dass wir nicht immer nur die Kostenfaktoren sehen müssen, sondern das, was quasi damit verbunden ist, dass sie die Zukunft für uns darstellen. Und die Spaltung zwischen alt und jung halte ich dafür auch ganz unzuträglich. Meiner Meinung nach müssten wir einfach kategorisch umdenken und Geld investieren in junge Familien, in Kindergärten, in die ganze Infrastruktur stimmt ja vorne und hinten nicht. Während wir viele Menschen in Altersheime parken, die vielleicht noch Kapazitäten hätten, auch als Großeltern da zu sein, müssen Mütter zu Hause bleiben und können nicht arbeiten gehen und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, weil die Infrastruktur nicht stimmt. Das macht mich also ziemlich wütend.
Vielen Dank an die Hörerin, die hat es nochmal so ziemlich zusammengefasst, worüber wir ja schon gesprochen haben, Herr Kurtenbach. Aber wieder kam so dieses, wir müssen mehr Geld investieren. Und Sie sagen, das ist nicht der einzige Faktor.
Aber ich finde, die Hörerin hat doch noch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich ganz wichtig finde, nämlich die Generation, das Generationsverhältnis. Es ist gar nicht so schlecht. Kinder halten oder Jugendliche und junge Leute halten nichts von Rentenkürzungen und schlechter Pflege. Das finden die nicht toll. Und auch wenn man Ältere fragt, finden die auch nicht gut, dass das Schulklo stinkt oder die Schulen schlecht sind. Also wir sehen diese Art von Generationenkonflikte nicht. Aber die alternde Gesellschaft hat ja auch wirklich ein Reichtum. Und das sind die Großeltern, die Großelterngeneration. Nicht alle älteren Menschen haben Enkelkinder und auch nicht alle, die Enkelkinder haben, wohnen in der Nähe. Aber die ältere Gesellschaft, damit ich mal die Älteren, sind ein unglaublicher Schatz. Die sind so gebildet, gesund, mobil, wohlhabend und auch technikkompetent wie keine andere Großelterngeneration zuvor. Und sie haben den Vorteil, dass es viele sind. Und jetzt ist die Frage, wie kriegt man diesen Schatz der alternden Gesellschaft zur Verfügung gestellt praktisch, nutzbar gemacht für Kinder, für das Wohlergehen von Kindern. Und wir wissen auch, dass Engagement im Alter einen positiven Effekt auf die Älteren hat. Ne? Nicht nur für Kinder beispielsweise, sondern wirklich auch für die Lebenszufriedenheit für Ältere. Und wenn wir uns jetzt anschauen, warum gehen Menschen, wenn sie in den Ruhestand übertreten, dann ins Ehrenamt? Beispielsweise an Schulen, in Sportvereinen oder dergleichen. Und dann sind das häufig Menschen, viel häufiger übrigens Frauen als Männer, die vorher schon engagiert waren und bauen dann praktisch ihr Engagement aus. Oder es ist Zufall. Und Zufall ist etwas, woran wir arbeiten können.
Zufall, das heißt, man muss einen Anreiz setzen, der vielleicht auf einer anderen Ebene funktioniert. Also nicht nur einen finanziellen beispielsweise.
Also ich gebe Ihnen wie kommen Menschen zum Engagement? Die Nachbarin erzählt dann mal was und man findet das ganz interessant und geht dann mal mit. Das ist ein Zufall, warum man dann ins Engagement übertritt. Man kann es aber systematischer machen. Ein Happy Birthday Brief der Bürgermeisterin zum 65-jährigen Geburtstag mit einer Einladung über einen QR-Code. Ja, auch die älteren Leute wissen, was ein QR-Code ist und können ihn problemlos nutzen. Über einen QR-Code zu einer Beratung. Welche Möglichkeiten für Engagement gibt es eigentlich hier in meiner Kommune? Unverbindliches, halbstündiges Gespräch. Auch digital möglich, auch telefonisch möglich. Alles machbar, um dann zu schauen, was gibt es eigentlich für Möglichkeiten. Da wird man nicht alle erreichen. Nicht jeder wird deswegen ins Engagement übertreten. Aber die Engagementquote, und da bin ich wirklich optimistisch, würde steigen. Ich würde aber auch sagen, es braucht auch sowas wie steuerfreie kleinere Honorare, wenn man sich beispielsweise in Schulen als Lesepatinnen engagiert und so weiter. Also ein relativ breites Portfolio an Anreizen dafür, dass die Älteren, die Großelterngeneration sich für jüngere Leute noch stärker einsetzt. Und das ist tatsächlich ein Schatz. Wenn wir es schaffen würden, 10% der sogenannten Boomer-Generation zu Engagement für Kinder und Jugendliche zu bewegen, 10%, dann hätten wir mehr Engagierte als pädagogisches Personal in Kitas und Grundschulen zusammen. Es wäre gar kein Problem mehr, Lesepaten-Programme aufzubauen, Rechenförderungsprogramme aufzubauen. Gar kein Problem.
Das muss man sich einfach mal vorstellen. Es würde richtig Spaß machen, mit allen Beteiligten beispielsweise ein Buch zu lesen. Das ist so eine ganz einfache Sache.
Genau.
Eine weitere Frage.
Ja, guten Morgen. Auch heute Morgen wird wieder über das Thema gesprochen, dass unser Gemeinwesen praktisch nicht mehr finanzierbar ist auf der Basis, wie wir das die letzten Jahrzehnte gemacht haben. Was jedoch nie in den Blickpunkt gerückt wird, ist, dass die stärksten Schultern, die am meisten vom System der Bundesrepublik Deutschland mit der gesamten Infrastruktur, der kostenlosen Bildung etc. profitiert haben, dass diese Schultern am meisten entlastet werden, am wenigsten zur Finanzierung unseres Gemeinwesens beitragen. Und es ist wirklich allerhöchste Zeit, dass diese starken Schultern, also ganz konkret Multimilliardäre, Multimillionäre, in die Finanzierung unseres Gemeinwesens wieder adäquat einzahlen, damit es weiterhin bestehen kann. Ansonsten ist der Kollaps vermutlich unausweichlich.
Ist das nur ein Nebenschauplatz oder hat der Hörer recht?
Nee, das ist ja eine ganz große Debatte, nicht in unserem Buch, weil da geht es um eine andere Frage. Da geht es darum, wie geht es Kindern in der alternden Gesellschaft. Aber Überreichtum ist tatsächlich ein Problem in den Industriestaaten, nicht nur in Deutschland. Also wie kriegt man eigentlich diejenigen zur Finanzierung des Staates hin, die extrem viel Geld haben. Wir reden jetzt nicht darüber, diejenigen, die vielleicht ein Haus geerbt haben und schuldenfrei in die Rente gegangen sind, sondern die wirklich Milliarden haben. Da gibt es verschiedene Überlegungen, wie man das machen kann. Und das ist tatsächlich eine sozialpolitische Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte. Ja.
Kommen wir doch noch zu dem Punkt, den Sie auch mit beschreiben in Ihrem Buch. Was brauchen Kinder? Fragezeichen. Eine ganz einfache Frage. Sie haben schon mehrfach angedeutet, wir stellen uns oft diese Fragen ganz, ganz selten oder nur punktuell, systemisch eher weniger. Und dann kommt so etwas wie Mentoren, Coaches, Lehrkräfte, Netzwerk. Und alles soll zu Optimismus und Selbstwertgefühl führen. Schlagen Sie doch für uns noch mal kurz diese Verbindung.
Also es gibt eine Studienreihe, die heißt UWE, das heißt Umwelt, Wohlbefinden und Entwicklung von Kindern. Und das sind Befragungen in der 4., 7. und 9. Klasse in allen Schulklassen einer Kommune. Klaus-Peter Strohmeier hat das sehr stark vorangetrieben. Und in diesen UWE-Befragungen, wir gucken jetzt mal auf die 4. Klasse, da sind die Kinder schon seit 3, 3,5 Jahre in der Schule, wenn die befragt werden. Gibt es eine Frage, die extrem wichtig ist und die auch so ein Augenöffner ist, ne? Die extrem wichtig ist. Nämlich die Frage, gibt es einen Erwachsenen hier in der Schule, dem du wichtig bist? Und das muss nicht die Lehrkraft sein. Ne? Das kann der Hausmeister sein, das Schulsekretariat sein. Ist egal. Ein Erwachsenen, dem du wichtig bist. Es gibt Schulen, da sagen das nicht mal die Hälfte der Kinder. Und das muss man sich klar machen. Das ist ein Ort von Kindheit. Ne? Schule ist heute wirklich ein wichtiger Ort von Kindheit. Und da machen Kinder die Erfahrung, dass sie die Erfahrung machen, dass niemand sich für sie interessiert. Es gibt Schulen, da sagen das alle Kinder. Nur mit diesem Wohlbefinden von Kindern geht Leistungsbereitschaft beispielsweise einher. Gehen auch Faktoren von Gesundheit von Kindern einher. Aber wir stellen uns diese Fragen einfach überhaupt gar nicht. Also wie müsste es eigentlich aussehen? Wie müsste eigentlich eine Schule aussehen, damit Kinder sich gesehen fühlen? Wie müsste eine Gesellschaft aussehen dafür, dass Kinder sich gesehen fühlen? Dass sie den Eindruck haben, dass es zählt, was sie eigentlich denken und glauben. Und nicht nur, dass sie irgendwie unfertige Erwachsene sind, die erstmal reifen müssen. Und dann kann man vielleicht später irgendwann mal reden. Das wäre ein tatsächlicher Kulturwandel, solche Strukturen aufzubauen und anzugehen. Das ist aber anstrengender, als einfach nur zu sagen, wir brauchen mehr Kinder.
Martin Rees hat auch eine interessante Frage noch geschickt. Vielen Dank dafür. Wie sieht's aus mit so Großprojekten aus Politik und Gesellschaft? Große Ereignisse, schreibt er auch so, Olympische Spiele 2036, dass sozusagen auch eine jüngere Generation mit einem Blick dorthin für eine Sportförderung in Angriff genommen wird. Also dass so etwas motivieren kann, vielleicht sogar eine ganze Gesellschaft.
Also es kann positive Effekte haben, ne? Also sowas wie Sportförderung. Aber es ist die Frage, Förderung für wen? Das sind dann eben dann meistens sehr leistungsstarke Kinder und Jugendliche, die dann wirklich in den tatsächlichen Genuss reinkommen. So Makroprojekte haben häufig eher identitätsstiftende positive Effekte. Aber man darf das nicht überschätzen. Also es ist okay. Also ich würde sagen, das ist kann man machen, aber das ist jetzt nicht die eine große nachhaltige Lösung. Dafür muss man wirklich in die Kultur von Institutionen eingreifen. Also nicht nur in die Finanzierung, sondern was macht man da eigentlich und was findet man eigentlich für richtig oder falsch? Und nochmal, das ist anstrengender, als zu sagen, wir haben jetzt ein etwas Projektförmiges, sondern wir müssen uns anfangen, unseren Alltag zu hinterfragen.
Eine weitere Frage noch.
Also ich wollte den Autor fragen, ob es denn schon Gruppen gibt, die sich um das alles, was er Schönes gesagt hat, kümmern, dass zum Beispiel Handwerksmeister, Künstler oder auch pensionierte Menschen, die Kapazitäten haben, an Schulen gehen können. Und was ich auch bemerkt habe, dass die Privatschulen wie Waldorfschulen diese Sachen viel besser schaffen, dass die Kinder wirklich froh und neugierig und gestärkt werden. Denn das ist doch eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen doch zufriedene Menschen haben später. Und warum sind solche Praktikas in der Lehrerausbildung auch nicht da? Also ich frage den Autor, wer kümmert sich denn schon? Gibt es Gruppen, die sich wirklich auch schon aktiv drum kümmern, um diese wunderbaren Ideen, die er äußert?
Also es gibt einige engagierte Schulleitungen, häufig übrigens jüngere Schulleitungen, die solche für solche Konzepte total offen sind. Es gibt einzelne Schulprojekte, Modellprojekte, die sowas ausprobieren. Also und wenn man ins europäische Ausland geht, nach Skandinavien, aber man kann auch beispielsweise in die Niederlande sehen, da gibt es solche Ansätze. Das ist jetzt nicht so das absolut Neueste auf der ganzen Welt, also das, was vor Ort vorhanden ist, wirklich systematischer zusammenzubringen. Es gibt solche Ansätze, es gibt solche Modelle, aber wir haben halt das Problem, dass wir sie in Deutschland nicht systematisieren, weder in einzelnen Bundesländern noch bundeslandübergreifend. Aber da ist wirklich, wirklich Nachholbedarf.
Gibt es denn vielleicht auch ich sag mal, auf der bürgerlichen Seite die Möglichkeit, sich zu engagieren und zu sagen, solange das System das eben nicht hinbekommt, dann machen wir das selbst. Also aus einem Ort heraus praktisch eine Gruppe, wo Sie sagen würden, da funktioniert das. Haben Sie da ein Beispiel?
Also es gibt immer wieder die Erfahrungen, dass Träger von OGS, also vom offenen Ganztag, die Erfahrung machen, dass dann Gruppen von Leuten auf sie zukommen und etwas tun wollen. Bisschen das Problem ist, es gibt bürokratische Hürden, die darf man eigentlich nicht unterschätzen, die dann Engagement ausbremsen. Das kann sein, wir haben nicht genug Räume, sie wollen vielleicht ein Engagement nach 17 Uhr anbieten, wer schließt dann die Schulgebäude ab und so weiter. Also bürokratische Hürden. Aber ja, wenn man mit Fachkräften darüber redet, gibt es immer wieder die Erfahrung, dass engagierte Menschen auf sie zukommen und etwas tun wollen. Ob das dann aber gelingt, hängt wieder vom Zufall ab. Und Zufall kann positiv sein, aber Zufall ist etwas, was wir in den Griff bekommen können, damit es nicht nur zufällig ist, sondern systematisch positiv.
Das heißt, arbeiten Sie am Zufall, lassen Sie nicht nach, wenn es darum geht, Kinder zu schützen. Vielen Dank, Sebastian Kurtenbach, heute für Aladin El Mafalani und Klaus-Peter Strohmeier, stellvertretend als Mitautor von Kinder, Minderheit ohne Schutz, Aufwachsen in der alternden Gesellschaft, zu Gast hier bei SR Kultur, Fragen den Autor. Das Buch im Kiwi Verlag, 280 Seiten, 24 Euro. Ihnen, Herr Kurtenbach, vielen Dank und alles Gute.
Danke.
Ingeborg Damaske und Eberhard Merck und Martha Hemkemeyer, die bekommen je ein Exemplar heute. Viel Spaß damit und allen anderen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Fragen stellen und dabei sein hier bei Fragen an den Autor. Nächste Woche Fragen an die Autorin Hanna Heikenwälder. Ihr Buch Krebs, das Ende einer Angst. Es geht um die Vision Zero, eine Welt ohne Krebs, eine Zeitenwende, so schreibt sie, bahnt sich an. Denn Krebs könnte als Krankheit besiegt werden. Spannendes Thema nächste Woche, 9.04 Uhr hier auf SR Kultur. Für heute bedankt sich und sagt Tschüss, wünscht einen schönen Sonntag, Jochen Marmit.
Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp.
Gemeinsam nachdenken über ein Thema, das alle betrifft. Von A wie Aktivismus bis Z wie Zukunft. Ich bin Natascha Freundl und bringe im Podcast Der zweite Gedanke jede Woche zwei Gäste zusammen, die wissen, wovon sie reden. Die persönlich und philosophisch, kritisch und konstruktiv debattieren. Immer auf der Suche nach neuen Einsichten. Der zweite Gedanke bei Radio 3 vom RBB, in der ARD Audiothek und bei iTunes.